Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Ich bin Jonas Rehse, schönen guten Tag. Nächste Hiobsbotschaft für Veranstalter, Gastronomen und Einzelhändler, wenn auch erwartbar. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat zusammen mit der Bundesregierung ihre Corona-Maßnahmen verschärft. Was das für Wirtschaft und Handel bedeutet, berichten wir hier gleich. Die Sendung heute steht außerdem ganz im Zeichen von Öl und Gas. In Brüssel haben die zuständigen EU-Minister über den Anstieg der Energiepreise beraten und Auswege aus der Preisspirale gesucht. Und gleichzeitig will das Ölkartell OPEC Plus auf ihrem Treffen was gegen die sinkenden Ölpreise unternehmen. Bund-Länder-Treffen Teil 2, heute am frühen Nachmittag, also die Finalisierung der Vorschläge von Anfang der Woche. Eine Art Lockdown für Ungeimpfte ist dabei herausgekommen. Johannes Kuhn ist jetzt in Berlin für uns da. Was hat denn da genau die Konferenz beschlossen? Was kommt denn da genau vor allem auf die Wirtschaftstreibenden hier im Land zu?
Ja, Herr Riese, im Zentrum stehen sicherlich die bundesweiten 2G-Regeln, also Zugänge nur noch für Geimpfte und Genesene, zum Beispiel im Einzelhandel, der nicht zum täglichen Bedarf gehört. Konkret heißt das ja, Weihnachtsshopping für ungeimpfte Menschen ist nicht möglich oder eben nur online. Und die Geschäfte müssen auch kontrollieren, dass die Menschen genesen und geimpft sind. Supermärkte, Drogerien sind weiterhin ausgenommen. Geimpft und genesen heißt es auch überall im Kultur- und Freizeitbereich, also Kinos, Theater oder auch Restaurants. Da können die Bundesländer auch auf 2G plus hochgehen, also noch zusätzlich einen Test verlangen. Bei Veranstaltungen ebenfalls 2G, ebenfalls Möglichkeit zu 2G plus, höchstens 50% Auslastung oder maximal 5000 Personen in Innenräumen, was recht viel ist, oder im Außenbereich, Stichwort Fußballstadion, 15.000 Menschen. Und bei Nachtclubs und Diskotheken heißt es Inzidenzwert 350. Müssen sie zumachen in Innenräumen. Und das wird uns sicherlich vor Silvester wieder beschäftigen und die pyrotechnische Industrie schon jetzt. Zum zweiten Mal in Folge wird es ein Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper geben.
Mhm. 2G, 2G plus, also in vielen Bereichen. Wie reagiert man denn da? Also vor allem der Einzelhandel, die Gastronomen und die Veranstalter?
Ja, der Bund sagt ja, wir federn das Ganze mit Überbrückungshilfen ab, speziell bei Veranstaltern etc. Der Kinoverband hat sich schon zu Wort gemeldet und gesagt, ja, die Überbrückungshilfe, die Verlängerung reicht uns nicht. Uns droht jetzt wirklich eine Insolvenzwelle. Und natürlich der Einzelhandel, da wird diskutiert, weil das Weihnachtsgeschäft natürlich das zentrale Geschäft ist. Der Handelsverband HDE sagt, das ist verfassungswidrig und es wird auch geklagt werden, denn wir haben ja bereits Hygienekonzepte. Und wenn jetzt 15-20% der Erwachsenen fehlen werden, dann fehlt dieser Umsatz und der Kundenfluss, der ist natürlich durch diese Kontrollen, was wir jetzt schon bei 3G sehen, vor beliebten Geschäften, ja auch beeinflusst. Wenn wir jetzt in die USA gucken, da war es so, dass es tatsächlich eine Erholung gegeben hat. Das Weihnachtsgeschäft hat ja letztes Wochenende begonnen und da haben die Menschen richtig Lust auf Weihnachtsbummel. Die Zahlen gehen nach oben. Die Vermutung, dass alles beim Online-Shopping bleibt, hat sich nicht bestätigt. Und dieser Rebound-Effekt, der fehlt dem Einzelhandel jetzt teilweise. Und der Einzelhandelsverband weist auch nicht zu Unrecht darauf hin, dass es für ein gesteigertes Infektionsrisiko beim Einkaufen überhaupt keine Beweise gibt. Und das ist tatsächlich so. Es gibt jetzt erst wieder eine entsprechende Studie aus Frankreich, die sagt, die meisten Menschen halten sich gar nicht lange genug an einem Platz auf oder sogar in einem Geschäft auf, um sich zu infizieren. Wobei es auch andere Studien gibt, die sagen, da sagen Betroffene, die nicht wissen, wo sie sich angesteckt haben, eigentlich kann das nur im Supermarkt oder im Geschäft gewesen sein.
Also im Endeffekt wird dann wahrscheinlich Karlsruhe darüber entscheiden müssen, aber Stichwort Weihnachtsgeschäft, kann man denn da schon sagen, welche Auswirkungen jetzt diese strikteren Zugangsbeschränkungen auf die einzelnen Bereiche hat?
Ja, Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, sagt, ja, das wird Folgen haben und es wird auch Folgeeffekten natürlich rund um den Einzelhandel herum haben. Er sagt, die Einschränkungen werden dafür sorgen, dass die Wirtschaft im Winterhalbjahr schrumpfen wird und wir dann für 2021 insgesamt bei 3% statt, wie bislang erwartet, von der Bundesregierung 4,1% Wirtschaftswachstum landen werden. Und Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank, sagt, Einzelhandel alleine wäre verkraftbar, aber die Menschen sind ja insgesamt dabei, ihren Bewegungsradius und ihre Kontakte einzuschränken. Und das hat dann eben auch Folge für das Gastgewerbe, für den Tourismus, für die Unterhaltungsbranche. Und wir sehen ja tatsächlich bei den Online-Buchungen für Restaurants, bei den Reservierungen, dass schon in der letzten Woche das teilweise um bis zu ein Drittel runtergegangen ist.
Danke, Johannes Kuhn, live aus Berlin. Und am Ende der Sendung schauen wir natürlich auch nochmal, wie die Börsen auf diese Beschlüsse reagiert haben. Auch die Energiepreise drücken derzeit auf die Konjunktur. Seit Monaten spielen die globalen Energiemärkte verrückt. Kosten für Heizung, Strom und Sprit befinden sich alle auf Rekordhöhen. Die große Nachfrage derzeit an Energie ist ein Grund dafür. Mancherorts ist schon von einer Energiekrise die Rede. Und die beschäftigt auch die Politik. In Brüssel haben heute die EU-Energieminister getagt und überlegt, ob und wie man möglicherweise in diesen Markt eingreifen muss, um die Verbraucherpreise zu schützen. Peter Kapern über einen Konsens im Dissens aus Brüssel.
Als Thomas Bareis, der parlamentarische Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums, heute früh in Brüssel ankam, da traf er eine Feststellung, der keiner seiner 26 Amtskollegen widersprechen würde.
Ich glaube, alle trägt die Sorge um, dass die Energiepreise in Europa weiter steigen.
In der Tat, der Anstieg der Energiepreise bereitet in allen Mitgliedstaaten Sorge. Doch an diesem Punkt hören die Gemeinsamkeiten schon auf. Seit Monaten findet die EU keine gemeinsame Antwort auf die Frage, wie man mit den steil nach oben kletternden Preisen für Öl, Gas und Strom umgehen sollen. Die EU-Kommission ist der Meinung, dass der Preisanstieg dem kräftigen Wirtschaftswachstum weltweit zu verdanken ist. Schon bald aber, so die Prognose der Brüsseler Behörde, werde sich die Preisentwicklung wieder normalisieren. Und bis es soweit ist, hat die Kommission den Mitgliedstaaten eine sogenannte Toolbox zur Verfügung gestellt. Eine Liste von Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten in eigener Verantwortung ergreifen können, ohne gegen die europäischen Wettbewerbsregeln zu verstoßen. Die Senkung von Verbrauchssteuern und Abgaben etwa finden sich auf der Liste. Manche Länder machen davon Gebrauch, Deutschland bislang nicht. Ein Teil der Mitgliedstaaten hat sich mit dieser Toolbox aber nie zufrieden gegeben. Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland und Rumänien fordern Eingriffe in das Design des europäischen Strommarktes. Vorschläge habe man gemacht, so Frankreichs Ministerin Barbara Pompili, Vorschläge, um zu versuchen, an den Energiemärkten andere Ansätze der Preisbildung zu finden, damit die Verbraucher nicht mehr Opfer sehr brutaler Preissteigerungen sind.
Nous avons fait des propositions pour essayer de trouver une autre manière d'aborder ce marché des prix de l'énergie pour que les consommateurs ne soient pas victimes des hausses très brutales.
Die Preise am Strommarkt richten sich nach dem jeweils teuersten Energieträger. Zurzeit ist das Gas, das den Preis für den Strom mit in die Höhe zieht. Frankreich und seine Verbündeten fordern unter anderem den Durchschnitts Preis aller Energieträger zur Bildung des Strompreises heranzuziehen. Sie fordern also staatliche Markteingriffe, aber das wäre für andere Staaten, angeführt von Deutschland, reines Teufelszeug. Kein Zufall also, dass der Staatssekretär aus Deutschland als Vorkämpfer gegen staatlichen Dirigismus sein Mantra, das M-Wort, gleich dreimal in nicht einmal 11 Sekunden unterbrachte.
Der Markt ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Element für die Preisstabilität. Ich glaube, der Markt muss weiterhin in Europa ausgebaut werden. Der Markt ist das erste und wichtigste Instrument, um auch weiterhin Wettbewerbsfähigkeit zu erzeugen.
Der Markt also soll es richten. Und Thomas Bareis kann sich da auf ein sachkundiges Gutachten stützen. Die EU-Regierungschefs hatten beim letzten Gipfeltreffen im Oktober einen Bericht von ACER angefordert, der EU-Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden. Vor 2 Wochen legte die Agentur einen Zwischenbericht vor. Einstweiliges Ergebnis: Der Anstieg der Energiepreise sei externen Faktoren geschuldet und nur vorübergehender Natur. Eingriffe in Marktmechanismen seien deshalb schädlich. Ganz ähnlich das Prüfergebnis der EU-Marktaufsichtsbehörde ESMA, die im Auftrag der Staats- und Regierungschefs das Funktionieren des Emissionshandels unter die Lupe genommen hat. Weil vor allem Polen und Ungarn Spekulationen mit Verschmutzungszertifikaten für den Anstieg der Energiepreise verantwortlich machen. Das Zwischenurteil von ESMA: Der Emissionshandel funktioniert. Und so haben sich heute die Energieminister gegenseitig ihre bekannten Positionen vorgetragen. Beim Gipfel im Dezember wird das Thema dann wieder auf der Tagesordnung stehen.
Soweit Peter Kapern aus Brüssel. Und wichtig beim Thema Energiepreise ist natürlich auch die heutige Sitzung der Erdölförderländer. Der Ölpreis ist ja zuletzt gesunken. Was die OPEC dagegen unternimmt, hören Sie am Ende der Sendung ebenfalls im Börsengespräch. Inmitten der schweren Krise der türkischen Lira tauscht der türkische Präsident Erdogan erneut den Finanzminister aus. Nachfolger von Elvan soll der bisherige Stellvertreter werden. Karin Senz.
Lütfi Elvan war gerade mal ein Jahr im Amt. Er stand schon länger auf der Abschussliste, weil er nicht hinter dem Niedrigzinskurs stand. Außerdem hatte er gewagt, bei einer Erdogan-Rede zum Thema nicht zu klatschen. Sein Nachfolger Nureddin Nebati sagte heute bei der Übergabe, Priorität hätten Investitionen und Beschäftigung gegenüber hohen Zinsen. Die türkische Währung verlor seit Jahresanfang mehr als 40% an Wert. Die letzte Talfahrt gab es gestern, nachdem der türkische Präsident klargemacht hatte, dass der Leitzins noch niedriger werden müsse. Die Zentralbank hatte daraufhin zum ersten Mal seit 7 Jahren Devisen verkauft, um den Kursverfall zum Dollar einzudämmen. Zentralbankchef Shahap Kavcıoğlu hatte heute laut türkischen Medien angedeutet, dass er diesen Monat die Zinsen nochmal senken will, es im Januar aber eine Pause geben solle.
Die Finanzmetropole Hongkong verschärft wegen der Mutante Omikron ab heute wieder die Einreise ans Astrid Freieisen.
Wer als geimpfter Hongkonger nach Hause zurückkehren will, der muss eine Woche in staatliche Quarantäne und anschließend 2 weitere Wochen isoliert in ein Hotel auf eigene Kosten. Auf die Wirtschaft der Finanzmetropole haben die Corona-Verschärfungen offenbar bislang kaum Einfluss. Für 2022 erwarten Arbeitnehmer in wichtigen Branchen wie Banken, IT, Logistik und sogar Tourismus Lohnzuwächse von teils mehr als 20%. Der Umsatz im Einzelhandel wächst seit 9 Monaten, Preise für Immobilien steigen nach wie vor rasant. Nur die Fluglinie Cathay Pacific registriert derzeit nur 7% der normalen Passagierzahlen.
Die Deutschen gelten gemeinhin als Spendenweltmeister und das, obwohl nur rund ein Fünftel der Bundesbürger regelmäßig spendet. Wie es um die Spendenbereitschaft momentan bestellt ist in dieser Corona-Krise, das hat auch dieses Jahr der Deutsche Spendenrat ermittelt. Traditionell macht er das immer in der Adventszeit. Ergebnis dieses Mal, die Spendenbereitschaft ist auf Rekordniveau, wie Anja Nils berichtet.
Noch nie war die Spendenbereitschaft der Deutschen höher als in diesem Jahr. Laut Gesellschaft für Konsumforschung, GfK, wurden allein von Januar bis September dieses Jahres 3,8 Milliarden Euro an soziale und gemeinnützige Organisationen und Kirchen gespendet. Das sind 14% mehr als im Jahr davor. Verantwortlich für die hohe Summe sei wohl vor allem die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands, sagt Bianca Korkoran-Schliemann von der GfK.
Man sieht eben, dass gerade die Monate Juli, August und September, da hatten wir exorbitante Zuwachsraten. Also gerade der Juli mit +73%, sowas habe ich noch nie gesehen. Und wenn Sie da natürlich schauen, natürlich liegt da die Flutkatastrophe in Deutschland zeitlich dahinter.
Das führt auch dazu, dass in diesem Jahr 2/3 der Spenden in regionale Projekte geflossen sind, also anteilsmäßig mehr als in den Vorjahren. Durchschnittlich hat jeder der knapp 17 Millionen Spender in Deutschland 40 Euro gegeben. Der Löwenanteil des Geldes kommt aber immer noch von den älteren Menschen. Die über 70-Jährigen geben im Durchschnitt 315 Euro. Die 80-Jährigen Hildegard Benzmann spendet regelmäßig.
An die Christoffelsen-Einrichtung, weil ich die für seriös und gut halte. Die sind speziell in Südafrika sehr stark involviert und auch in Indien und unterstützen besonders Menschen, die also sehbehindert sind und zu erblinden drohen. Und weil ich das für furchtbar halte, bin ich da jedes Jahr mit ein paar hundert Euro und einem Dauerauftrag engagiert. Und da ich denke, uns geht es gut, ich habe reichlich zu essen, dann denke ich, dass ich also weiterhin bereit bin zu spenden.
Auch unter der Corona-Pandemie habe die Spendenbereitschaft der Deutschen bisher nicht gelitten. Im Gegenteil, sagt Max Melzer vom Deutschen Spendenrat.
Je stärker die Infektionslage war und je schärfer die Maßnahmen dagegen waren, desto steiler ist das Spendenvolumen angestiegen. Das hat wahrscheinlich sehr viele Gründe. Hauptgrund ist aber ganz banal höchstwahrscheinlich, dass die Menschen im Lockdown einfach nicht wirklich viel Geld ausgeben konnten. Im Übrigen war es auch so, dass der tatsächliche Nettoverlust bei den Menschen gar nicht so hoch war durch die verschiedenen Hilfsmaßnahmen.
Am meisten wurde für humanitäre Projekte, insbesondere in der Not- und Katastrophenhilfe während der Flut gespendet. Mehr gespendet wurde auch für den Bereich Natur- und Umweltschutz und allein 20% mehr für den Tierschutz. Weniger gespendet wurde für die Kirche.
Es sind die größten Warnstreiks, die der deutsch-französische Flugzeugbauer Airbus seit langem gesehen hat. An allen deutschen Standorten legen Beschäftigte seit heute Morgen mal wieder die Arbeit nieder. Teilweise betrifft der Streik sogar mehrere Schichten hintereinander. Hintergrund ist der Konflikt um den Umbau der zivilen Sparte bei Airbus. Sogar Konzernchef Guillaume Faury hat sich über diesen Ausstand aufgeregt. So stark, dass er ihn in einem Brief an die Belegschaft respektiert. respektlos genannt hat. Die Stimmung bei Airbus ist also äußerst angespannt. Vom größten Standort in Hamburg berichtet Dietrich Lehmann.
Rote Fahnen, düstere Gesichter am Morgen vor dem Werkstor in Hamburg-Finkenwerder. Etwa 300 Arbeitnehmer und Gewerkschafter aus mehreren Werken im Norden sind zum Auftakt des Protests zusammengekommen. Eigentlich waren mehrere Tausende eingeplant. Die Gewerkschaft IG Metall hat aber angesichts der angespannten Corona-Lage auf eine Massenkundgebung verzichtet.
Und wir stehen heute Morgen hier, weil wir seit einem guten halben Jahr mit dem Arbeitgeber in Verhandlungen stehen,
sagt Peter Dreger, einer der Airbus-Vertrauensleute.
Je länger wir hier in den Verhandlungen stehen, desto mehr Schweinereien kommen hier auf den Tisch. Wir kriegen keine Zukunftstarifverträge mehr und die Kollegen sind völlig verunsichert.
Airbus hatte im Frühjahr angekündigt, dass die Teilefertigung bei der Tochter Premium Aerotech verkauft werden soll an einen Investor. Das betrifft Standorte in Augsburg, im friesischen Varel und in Rumänien. Zudem will Airbus die Montage von Flugzeugrümpfen und Strukturen in einem neuen Tochterunternehmen zusammenfassen. Betroffen davon wären Airbus-Werke unter anderem in Niedersachsen, Bremen und das Stammwerk in Hamburg. Laut IG Metall geht es um etwa 13.000 Beschäftigte, die in neue Firmen wechseln sollen. Die Gewerkschaft will eine Aufspaltung verhindern. Emanuel Glas von der IG Metall Hamburg:
Hier sollen 4.000 Kolleginnen und Kollegen ausgegliedert werden in eine andere Firma, die sozusagen die Tonnen und die Flugzeugrümpfe herstellen soll. Wer sagt denn, dass beim neuen Flugzeug genau diese Firma wieder zum Zuge kommt?
Airbus-Personalchef Marco Wagner kontert, man habe der IG Metall ein attraktives Angebot gemacht.
Dies beinhaltet Milliardeninvestitionen in die deutschen Standorte, Kündigungsschutz und Standortsicherung bis 2025. Das Angebot steht für Perspektive und Sicherheit für die Beschäftigten. Deshalb fehlt uns jedes Verständnis für diesen Streik.
Beschäftigungsgarantien bis 2025? Das reicht der IG Metall bei weitem nicht, sagt Emanuel Glass.
Bei 8 Jahren Auslastung, die hier am Standort vorhanden ist und auch an den anderen Standorten, muss es doch möglich sein, eine Zukunftssicherung bis 2035 zu unterschreiben und vor allen Dingen auch zu garantieren, dass alle 8 Standorte und alle Beschäftigten an diesen Standorten auch im Jahr 2035 noch für Airbus Flugzeuge bauen.
Die Auseinandersetzung hat auch eine politische, eine europäische Komponente, auch wenn das viele bei Airbus nur hinter vorgehaltener Hand aussprechen. Auch in Frankreich, am Hauptsitz Toulouse, sind Umstrukturierungen geplant. Dort geht das Management aber den umgekehrten Weg. Ausgegliederte Teile der Fertigung werden wieder näher an den Konzern herangezogen, um sie besser kontrollieren zu können. Für die Gewerkschaft IG Metall ein Hinweis darauf, dass der französische Staat viel mehr Einfluss auf das Management nimmt, als das bislang Berlin getan hat. IG Metall-Verhandlungsführer Daniel Friedrich appelliert deshalb an die künftige Bundesregierung und speziell an den designierten Kanzler Olaf Scholz, sich einzuschalten.
Es geht darum, sind wir am Ende des Tages ein französisches Unternehmen, was auch Standorte in Deutschland hat? Oder sind wir ein deutsch-französisches Unternehmen, ein europäisches Unternehmen, in dem man gemeinsam Zukunft gestalten will? Und da muss, glaube ich, nachdem jetzt ja fast schon 15 Jahre und mehr das Kanzleramt geschwiegen hat zu dieser Frage einer starken Industriepolitik, auch in der Luftfahrtindustrie, müssen jetzt hier die Weichen gestellt werden.
Deutschland und Frankreich halten über Beteiligungsgesellschaften je rund 11% der Airbus-Aktien. Die Warnstreiks jetzt sind zunächst bis Sonntag früh geplant. Die IG Metall schließt aber weitere Aktionen nicht aus. Trotz der verhärteten Fronten, sagt Airbus-Personalchef Marco Wagner:
Airbus ist und bleibt verhandlungsbereit, denn wir suchen nach wie vor eine gemeinsame Lösung.
Dafür aber, heißt es von Seiten der IG Metall, muss das Management deutlich mehr Zugeständnisse machen.
Bund und Länder haben die Corona-Maßnahmen verschärft. Wir haben am Anfang der Sendung darüber berichtet. Ein Beschluss dessen, die Fußball-Bundesliga darf ihre Stadien erstmal maximal zur Hälfte füllen. Eine finanzielle Belastung für die Clubs wie Borussia Dortmund. Der aktuelle Tabellenzweite ist ohnehin schon gebeutelt von der Pandemie, wie es auf der Jahreshauptversammlung deutlich wurde. Darüber Jörg Marksteiner.
Ausgerechnet vor dem Topspiel gegen die Bayern am Samstag musste der BVB zurückrudern. 67.000 schon verkaufte Tickets wurden storniert. Das tue zwar weh, auch finanziell, gehe aber nicht anders, sagte heute BVB-Chef Hans-Joachim Watzke. Aus Infektionsschutzgründen und auch als Zeichen an die Gesellschaft.
Wir brauchen eine signifikante Reduzierung der Zuschauerzahlen.
Und das könnte nach Watzkes Vorstellungen bedeuten, Auslastung der Stadien zu einem Drittel. Was bei Deutschlands größtem Stadion in Dortmund bedeuten würde, statt 81.000 Besucher dürften dann noch 26.000 zu den BVB-Heimspielen kommen. Und Watzke betonte erneut, der Bundesliga-Fußball sei wegen der scharfen Kontrollen am Eingang kein Infektionstreiber. Das solle die Politik bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.
bei aller Ernsthaftigkeit dieser Situation, die wir vollkommen einsehen, und wir haben ja auch gesagt, wir wollen um 2/3 reduzieren, dass wir trotzdem eine Politik haben von Maß und Mitte und nicht, dass nur noch Populismus um sich greift, um möglicherweise auch von eigenen Versäumnissen abzulenken.
Keine Probleme hätte der BVB-Chef dagegen mit der Vorgabe 2G im Stadion, und zwar auch auf dem Rasen. Denn 100% der Profispieler bei Schwarz-Gelb seien geimpft oder genesen. Ob mit ihnen erneut auch über einen Gehaltsverzicht gesprochen werden muss, das werde sich Anfang des Jahres zeigen. Bislang haben die Kicker bei Borussia Dortmund auf rund 8 Millionen Euro an Gehalt verzichtet. Denn klar ist auch, die Corona-Beschränkungen kosten den börsennotierten BVB viel Geld. Vor allem die Auslastung des Stadions ist wirtschaftlich enorm wichtig.
Wir haben oft schon gesagt, dass die Gesamteinnahmen bei einem Spiel, wenn wir ausverkauft sind, bei rund 4 Millionen liegen. Mit Merchandising und Stadion, Gastronomie etc. pp. Man kann sich natürlich ausrechnen, dass sich das dann sehr stark rückentwickelt.
Seit Beginn der Pandemie ist ein Verlust von 120 Millionen Euro aufgelaufen. Der Club sei aber, auch dank einer Kapitalerhöhung und hohen Sponsoring-Einnahmen, finanziell stabil. Und radikal sparen, das sei als Fußballverein auch gar nicht so einfach. 80% der Spielergehälter sind fix, nur 20% erfolgsabhängig. Dazu komme, Borussia Dortmund brauche international eine wettbewerbsfähige Mannschaft. Forderungen von Aktionären, die Kosten und Investitionen noch deutlich stärker herunterzufahren, die könne er ja verstehen, sagte BVB-Geschäftsführer Watzke.
Betriebswirtschaftlich völlig korrekt formuliert. Unglücklicherweise ist die Praxis oft der Feind der Theorie. Gerade was Spieler, die bei uns spielen, mit denen sind wir im Wettbewerb mit anderen Clubs.
Deswegen ist die Aktie vom BVB auch wohl eher was für Fans als für Anleger. Deswegen auch der Blick mit Claudia Werle in Frankfurt auf die Kursentwicklung der übrigen Werte heute. Frau Werle, schauen wir erstmal auf die Gesamtentwicklung im DAX. Wie hat er denn reagiert auf die neuen schärferen Corona-Beschlüsse von Bund und Länder?
Er ist heute den ganzen Tag im Minus, mehr als 1% tiefer, jetzt aktuell bei 15.286 Punkten. Die Bund-Länder-Beschlüsse signalisieren ja eines, die Lage ist ernst, die Maßnahmen haben Folgen. Wir haben es eben am Beispiel Fußball gesehen. Wie nervös Anleger sind, das hat man auch in den USA gesehen. Die Nachricht, dass es den ersten Omikron-Fall in den USA gibt, hat die Börsen dort auf Talfahrt geschickt. Ja, und der amerikanische Präsident hat ja schon reagiert, will jetzt mit verschärften Einreisebestimmungen die Lage möglichst bald in den Griff bekommen.
Wo ist denn das Minus heute besonders groß, jetzt vielleicht auch bei den deutschen Werten?
Ja gut, wenn man Kontakte reduzieren will, dann sind einige Branchen besonders betroffen. Die Touristikbranche im weitesten Sinn, der stationäre Einzelhandel. Im Umkehrschluss dürften dann wieder mehr Kunden die Möglichkeit nutzen, Waren online zu bestellen. Das führt aber jetzt nicht automatisch dazu, dass beispielsweise Papiere vom Online-Händler Zalando heute deutlich im Plus sind. Ganz im Gegenteil, die Aktien verbilligen sich um 4,7%. Auch die Papiere von weiteren Pandemie-Gewinnern, wie beispielsweise Delivery Hero oder HelloFresh, werden verkauft. Ja, und dann steigen die Aktien der Lufthansa um 0,8%. Und das, obwohl ja gerade die Fluggesellschaften von weiteren Einreisebestimmungen, das macht sich natürlich negativ bemerkbar.
Ja, verrückt. Eine Sorge der Anleger neben Corona ist natürlich die derzeitige Inflation. Da hat sich US-Finanzministerin Janet Yellen jetzt geäußert und sie warnt vor einer chronischen Inflation. Was befürchtet sie da?
Ja, die Pandemie ist noch lange nicht ausgestanden, sagt sie. Es sei zu hoffen, dass das Aufkommen der neuen Corona-Variante dem wirtschaftlichen Aufschwung keinen Dämpfer verpassen werde. Sie warnte zugleich vor überzogenen Erwartungen, was die immer weiter steigenden Preise betrifft. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir zurzeit ja ein ganzes Bündel von Faktoren haben, die für einen Inflationsschub sorgen. Energie ist teuer, in Sachen Lieferketten läuft noch nicht immer alles ganz reibungslos. Und wenn sich die Pandemie weiter ausbreitet, ist ja auch damit zu rechnen, dass es zu weiteren Lockdowns kommen könnte, was wiederum die Lieferkettenproblematik weiter verschärft. US-Notenbankchef Jerome Powell hat schon angedeutet, dass sich die Notenbank gezwungen sehen könnte, das Wirtschaftswachstum nicht weiter zu stimulieren.
Schauen wir noch kurz auf den Ölpreis. Der ist jüngst gesunken. Die OPEC hat dazu getagt. Was zeichnet sich da ab?
Jetzt steigen die Kurse wieder. Die OPEC will an der geplanten Produktionserhöhung festhalten. Das ist so nicht erwartet worden.
Und zum Schluss noch Euro, Gold und Rente, bitte.
Der Euro kostet 1,1307 Dollar. Die Umlaufrendite gesunken von minus 0,42 auf minus 0,45%. Die Feinunze Gold kostet 1.766,55 Dollar.
Vielen Dank, Claudia Werle, zum Ende dieser Sendung. Hier folgen die Nachrichten und dann Maja Elmenreich mit Kultur heute.